2022 geht das letzte Atomkraftwerk in Deutschland vom Netz. Noch fehlt aber ein Endlager für den hochradioaktiven Abfall. Bei der Suche danach hat die Bundesgesellschaft für Endlagerung nun ihren ersten Zwischenbericht vorgestellt. Das Ergebnis: 54% Deutschlands sind noch im Rennen. Darunter der Berliner Stadtrand, das Zwischenlager Gorleben aber nicht mehr. Warum, hören Sie in dieser Ausgabe von Wieder was gelernt. Alle Folgen gibt's auf ntv.de und in der NTV-App, bei Audio Now und auf allen anderen bekannten Podcast-Plattformen. Ich bin Kevin Schulte, hallo. Der Satiriker, Europapolitiker und die Parteichef Martin Sonneborn hat es schon vor 9 Jahren in einer Berliner Wahlkampfrunde im RBB gewusst. Die Hauptstadt taugt zum Atommüllendlager.
Was glauben Sie denn, wie viele Stimmen Sie holen werden im Prenzlauer Berg, wenn Sie dort ein atomares Endlager bauen wollen?
Ich glaube, dass die Wahlen in Berlin außerhalb des Prenzlauer Bergs entschieden werden und dass wir große Sympathien damit in den anderen Bezirken erringen können.
Das hippe Prenzlauer Berg eignet sich zwar nicht als Atommüllendlager, dafür aber Teile am Berliner Stadtrand in Spandau und Reinickendorf. So steht es im Zwischenbericht der Bundesgesellschaft für Endlagerung BGE. Ein Endlager auf Berliner Stadtgebiet ist aber nur theoretisch möglich, hat uns Geschäftsführer Steffen Karnitz erklärt.
Die Frage der Durchsetzbarkeit ist ja kein Maßstab, an dem wir uns als Vorhabenträgerin orientieren können. Wir gehen nach den geologischen Kriterien vor, die uns der Gesetzgeber vorgegeben hat. Und das bedeutet Geologie vor Geografie. Das ist ein Grundsatz, dem wir folgen. Das heißt, wir schauen zuerst einmal nach, wo in der Tiefe es Wirtsgesteinsvorkommen gibt, die untersuchungswürdig erscheinen. Und dort, wo wir zwei gleich gut geeignete Wirtsgesteinskonfigurationen haben, wird natürlich dasjenige vorgezogen, dasjenige Gebiet, das sich nicht unter großen Siedlungsstrukturen befindet. Aber es kann, weil es um Sicherheit für 1 Million Jahre geht, nicht alleine darauf ankommen, welche Entwicklung es an der Oberfläche gibt, sondern es muss in allererster Linie darum gehen, dass die geologische Barriere für den langen Zeitraum hält. Und insofern spielen die Fragen der sogenannten planungswissenschaftlichen Abwägungskriterien, Siedlungsdichte, Naturschutzgebiete, Überschwemmungsgebiete in einem zweiten Schritt eine Rolle, aber eben in der Abwägung, nicht in der ersten Auswahl.
In dieser ersten Auswahl ging es für die BGE darum, zu schauen, welche Gebiete in Deutschland geologisch geeignet wären, radioaktive Abfallstoffe für 1 Million Jahre sicher zu lagern. Der Boden muss aus Salzgestein, Tongestein oder Granit bestehen. Nur dann sind Menschen sicher vor dem hochradioaktiven Müll.
Es geht um 1900 Castorbehälter. Der Castorbehälter ist ja ein Transport- und Lagerbehälter, noch kein Endlagerbehälter. Aber den Castorbehälter kann sich räumlich jeder vorstellen, etwa 6 Meter hoch, ungefähr 3 Meter im Durchmesser. Je nach Endlagerkonzept geht es um etwa 27.000 Kubikmeter oder anschaulich gesprochen um einen Würfel der Kantenlänge von 30 Metern.
In Deutschland wäre ein solches Endlager in 90 Regionen oder sogenannten Teilgebieten grundsätzlich vorstellbar. Diese Teilgebiete decken etwas mehr als die Hälfte der deutschen Landesfläche ab. Dazu zählen fast ganz Niedersachsen und Schleswig-Holstein, aber auch alle ostdeutschen Bundesländer und große Teile Süddeutschlands.
Die Datengrundlage ist eine Datengrundlage, die wir von den geologischen Landesämtern zur Verfügung gestellt bekommen haben. Das sind Daten, die nicht zum Zwecke der Endlagerung erhoben worden sind, sondern Daten, die aus dem Bereich der Rohstoffgewinnindustrie stammen, also beispielsweise aus Bohrungen der Erdöl- oder der Erdgasindustrie, beispielsweise aus dem Bereich des Bergbaus. Diese Daten sind teils Jahrzehnte alt, sind uns zur Verfügung gestellt worden. Die haben wir ausgewertet und daraus ein geologisches Bild der Bundesrepublik gezeichnet, wenn man so möchte, festgestellt, wo es Regionen gibt, in denen wir gar nicht näher suchen müssen. Das sind Regionen, in denen es Erdbeben, Vulkanismus oder alten Bergbau gibt. Und dann haben wir andersherum festgestellt, wo auf Basis der Daten wir vermuten können, dass es Wirtsgesteinsvorkommen, Salzton oder Kristallin gibt, die mindestens 100 Meter mächtig und mindestens 300 Meter unter der Geländeoberkante liegen. Und das sind im Prinzip die Informationen, die wir verwendet haben, um jetzt Teilgebiete festzulegen.
Nicht in einem solchen Teilgebiet liegt der Salzstock Gorleben. Damit geht eine jahrzehntelange politische Posse zu Ende. Die Bundesregierung unter Kanzler Helmut Schmidt und Niedersachsens Ministerpräsident Ernst Albrecht hatten den Ort im Nordosten Niedersachsens 1977 als Endlagerstandort für den strahlenden Müll benannt. Dazu kann es jetzt aber nicht mehr kommen.
Der Salzstock Gorleben ist im Zuge der geowissenschaftlichen Abwägung im Vergleich zu anderen Salzstandorten nicht als günstig eingestuft worden. Das hängt insbesondere an einer komplizierten geologischen Struktur, was das Deckgebirge anbelangt. Das hängt auch an den Themen wie hydrochemischer Verhältnisse, korrosive Bedingungen, die also auftreten können. Das hängt auch am mangelnden Rückhaltevermögen. Das ist ein salzspezifisches Phänomen, dass Radionuklide dort nicht so gut zurückgehalten werden können wie in anderen Wirtsgesteinen. Wir haben aber insbesondere das in Gorleben mit einem Salzstock zu tun, der relativ weit aufgestiegen ist in seinem Aufstieg, das Deckgebirge kaputt gemacht hat, es in Eiszeiten auch zu Bildung gekommen ist, zu Komplikationen gekommen ist im Deckgebirge. Und diese Komplikationen haben wir zu berücksichtigen. Man kann also nicht ausschließen, dass es potenziell Verbindungen zum Grundwasserleiter in Zukunft innerhalb von 1 Million Jahren gibt. Und das ist der Grund, warum Gorleben so wie viele andere Salzstöcke auch in diesem frühen Verfahrensschritt nicht weiter berücksichtigt werden.
Weiter im Rennen sind dagegen große Teile Bayerns. Obwohl der Freistaat so stark wie kaum ein anderes Bundesland auf Atomkraft gesetzt hat und 3 der noch 6 aktiven Meiler in Bayern stehen, will man den Müll dort auf gar keinen Fall haben. Das Argument der bayerischen Staatsregierung ist, dass der Untergrund in Bayern nicht geeignet ist, um darin strahlenden Müll zu lagern. Wie Gorleben. Wenn der Salzstock aus dem Rennen ist, müsste es ganz Bayern auch sein, sagt Ministerpräsident Markus Söder.
Wenn man breit angelegt diskutieren will, das kann man machen, bleibt bei uns die grundlegende Frage, warum man Gorleben dann bei solchem Prozess fundamental ausschließt. Dies ist eine Schwäche in der Argumentation. Es ist wirklich, wäre sehr, sehr schade, wenn eine jahrzehntelange Arbeit der Erkundung dort ausfiele und Milliarden an Steuergeldern einfach verschwendet worden sind.
Der bayerische Umweltminister Thorsten Glauber von den Freien Wählern spart ebenfalls nicht mit Kritik.
Wenn man heute 54% der Landesfläche, also der Bundesfläche der Bundesrepublik Deutschland, als möglichen Standort ausweisen kann, das kann auch ein Geologiestudent im 3. Semester so ausweisen, was für geologische Vorkommnisse in der Bundesrepublik Deutschland vorzufinden sind.
Grundsätzlich will aber auch der Freistaat den Auswahlprozess nicht total blockieren. Man werde sich der Wissenschaftsdebatte stellen, sagt Ministerpräsident Söder. Gleichzeitig habe man in Bayern aber eine politische Einflussnahme aus anderen Bundesländern wahrgenommen. Nach dem Motto, den Bayern zeigen wir es jetzt. Steffen Karnitz von der Endlagerungsgesellschaft kann das allerdings so nicht bestätigen.
Wir haben auf dem Weg hin zur Ermittlung von Teilgebieten von allen Bundesländern Daten bekommen, auch von Bayern. Und das ist ja der Grund, warum wir in Bayern auch Teilgebiete ausweisen konnten. Unsere Aufgabe ist es, eine möglichst objektive Entscheidungsgrundlage zu liefern, die am Ende natürlich im politischen Diskurs auch dann verwendet wird. Aber die Entscheidungsgrundlage, die wir liefern, die muss eben frei sein von politischer Einflussnahme. Und das können wir bei dem Zwischenbericht Teilgebiete auch sehr selbstbewusst sagen.
Frei von politischer Einflussnahme soll auch das weitere Verfahren laufen und möglichst transparent. Deshalb finden in den nächsten Monaten öffentliche Konferenzen statt, bei denen jeder interessierte Bürger Fragen stellen kann. Anschließend werden die 90 Teilgebiete näher untersucht. Der Berliner Stadtrand dürfte in diesem Schritt von der Liste verschwinden. Andere Teilgebiete wiederum werden in sogenannte Standortgebiete eingegrenzt. Bundestag und Bundesrat entscheiden dann, welche Standortregionen übertägig erkundet werden. Danach wird geschaut, welche Standorte auch untertägig erkundet werden sollen. Auch darüber entscheiden Bundestag und Bundesrat. Ein langwieriger Prozess, dessen Ende erst in 11 Jahren, 2031, geplant ist. Dann soll der endgültige Standort vorgeschlagen werden. Darüber stimmen noch einmal der Deutsche Bundestag und der Bundesrat ab, bevor dann 2050 die Castoren eingelagert werden können. Für mindestens 1 Million Jahre. Das war wieder was gelernt über Deutschlands lange und ziemlich komplizierte Suche nach einem Atommüllendlager. Ich bin Kevin Schulte. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.